Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Es gibt Tage, von denen man wahrscheinlich weiß, wo man war. Ich war zum Beispiel am 23. Juni 2016 war ich in Wales und ich bin relativ früh aufgewacht und habe als erstes mal den Fernseher angemacht. Und das war an dem Tag die erste von zwei relativ verrückten Wahlen, die im Jahr 2016 stattgefunden haben. Trump zum Präsidenten, das kam später noch. Und dann stehst du als Deutscher an diesem Tag im Juni also auf einmal in so einer typisch britischen Schlange und fragst dich, meinen die das mit dem Brexit jetzt wirklich ernst? Dabei ist das natürlich eine Quatschfrage, weil in dem Moment ist es entschieden. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und es spielt auch keine Rolle mehr, welche Faktoren dazu geführt haben, dass die Engländer und alle anderen in UK für den Brexit gestimmt haben. Für mich ist es so wichtig, weil ich Europa persönlich eigentlich immer eher als zusammenwachsend entdeckt habe und ich als Schüler in England war. Laura, lass uns mal so anfangen. Gibt es bei dir ein Ereignis in der jüngeren oder ferneren Vergangenheit, an dem du gemerkt hast, dass Europa nicht nur zusammen, sondern vielleicht auch auseinander wieder wächst?
Ja, du hast den Brexit schon angesprochen. Also ich finde, der Brexit ist ein ganz klarer Indikator. Es gibt aber auch so Dinge wie neue Gesetzes, neue Reformen, wie zum Beispiel in Polen. Da wird ja der ganze Justizapparat umgestellt. Und das finde ich eigentlich teilweise noch ein bisschen gravierender. Da wird nicht so viel drüber gesprochen. Aber es gibt eben in ganz Europa Dinge, die wir uns erkämpft haben, die wieder auseinandergehebelt werden. Und das finde ich eigentlich sehr viel wichtiger und spannender.
Laura Nunziante wird ein Plädoyer für Europa halten heute Abend. Und sie hat das gemacht mit einer einmaligen Strategie. Sie ist nämlich unterwegs gewesen und hat mit vielen Europäern Brüderschaft getrunken. Über deine Erfahrung, was wir davon lernen können, auch wenn wir wieder nüchtern sind, und vielleicht, was ihr davon lernen könnt für eure Sommerpläne, die ihr in den Reisen noch habt, das heute Abend, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr.
Deutschlandfunk Nova.
Laura, es kann ja sein, dass Menschen dich noch nicht kennen. Das soll vorkommen.
Könnte möglich sein,
das holen wir jetzt nach. Wir haben uns nämlich auch für dich drei wahnsinnig grandiose Aktivitäten ausgedacht. In folgender Reihenfolge. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Laura Nunziante. Erstens, einen Liebesbrief schreiben.
Hör mir auf, dass du damit jetzt einsteigen musst.
Es ist ja nicht, ich schreibe das nicht auf. Erklär uns kurz, warum das für dich ein so reizvolles Thema ist.
Es ist sehr reizvoll. Also damit habe ich angefangen. Das Thema ist auch eher zu mir gekommen und damit werde ich immer wieder eingeladen in irgendwelche Medien. Und ich hatte noch gedacht, hoffentlich werde ich da heute nicht drauf angesprochen.
Ich werde das der Julia zurückmelden.
Kannst du mal, Julia, was hast du da gemacht? Ja. Nee, ich... mir ist das ein bisschen unangenehm, das Thema. Also es ist ein kitschiges Thema und ich möchte damit einfach nicht in Verbindung. Als liberale, offene Europäerin möchte ich nicht mit der Liebe in Verbindung gebracht werden.
Was ist denn da passiert mit dem Liebesbrief?
Was da passiert ist? Ja. Was der Liebesbrief in mir bewegt?
Ja.
Ja, also er versucht halt, also was schöner zu machen, was vielleicht gar nicht so schön ist. Und für mich ist der Liebesbrief halt, ich versuche ihn handwerklich zu schreiben, ich versuche es immer von der Schreibwarte zu sehen, aber die Leute wollen halt oft Kitsch haben und das nervt mich halt.
Schreibst du denn immer noch Liebesbriefe für andere?
Ja, so ab und an mal, so ein, zwei Mal im Monat. Das passiert schon mal. Aber ich rede nicht so gerne darüber.
Das ist ja auch, du musst ja auch deine Klienten schützen.
Ja, das kommen ist mehr, ja alles, ne? Ja.
Genau, deshalb erzähl uns, kommen mehr Männer oder Frauen?
Männer.
Ja? Zweite Möglichkeit, Imagekampagne für Längerich mitgestalten. Das ist deine Heimatstadt.
Ach du Scheiße, ja, das würde ich super gerne machen.
Da sind wir ist das Münsterland?
Das ist Westfalen und jetzt fragst du mich was, ob das Münsterland oder so.
Ist das Landkreis Rheine, ist das richtig?
Das ist bei Rheine, das ist gar nicht so weit weg von Münster, genau. Da bin ich auch nicht mal richtig aufgewachsen, da bin ich aber laut Personalausweis geboren. Das ist ein schreckliches kleines Kaff und da mal eine Imagekampagne zu machen, würde ich sehr gerne mal machen.
Weißt du, wie das hat mir die Julia hier in Klammern hintergeschrieben, weißt du, wie der aktuelle Claim der Stadt ist?
Nee.
Stadt mit Weitblick.
Was soll das denn heißen?
Ja, ist visionär,
also
hört sich gut an.
Also es ist weder tolerant, noch hat man einen riesigen Weitblick. Also ist ja sehr Katastrophe.
Ja, wobei, wenn du sagst, es ist Münsterland, das ist sehr flach da, glaube ich.
Ja.
Dann sieht man natürlich.
Dann sieht man natürlich gut. Aber das sagt halt nichts aus. So aus meiner Werbevergangenheit muss ich sagen, ganz, ganz schlecht. Das könnte ich besser machen.
Ja? Ja. Was müssten wir erstmal USP suchen?
Also Unique Selling Point suchen. Möchtest du den von mir hören oder nicht?
Wenn du einen hast für
Ich finde, was sehr schön an Längerich ist, was viele Längericher leider hassen, ich mag den Migrationsanteil. Es ist eine sehr kulturell bewegte Stadt. Es passiert sehr viel, nur müssen die Längericher begreifen, dass der Zusammenwachs der Kulturen eine Chance sind und eben das ist eben sehr schwierig manchmal in diesen kleinen Dörfern, wie du vielleicht selbst weißt.
Ja, vor allem statt mit Weitblick verspricht das immer, als ob das möglich wäre. Und das ist so manchmal der Abgleich zwischen, ohne dass ich Längerich jetzt kenne, aber es könnte das Problem sein zwischen Abgleich der Realität und eigenem Anspruch. Dritte Möglichkeit, Schnaps brennen.
Oh.
Kannst du?
Ja, nee. Aber weißt du, wo ich das gerne machen würde? Es gibt eine ganz, ganz lustige Geschichte dazu, und zwar in Rumänien. Als Rumänien der EU beigetreten ist, in Rumänien ist es ganz, wie soll ich sagen, das ist eine ganz große Tradition, dort selber den Schnaps zu brennen. Zu Hause, in den Kellern, in den Gärten und so weiter. Und als die Rumänen, die in die EU eingetreten haben, haben sie alle Reformen angenommen, aber sie haben sich in die EU-Verträge schreiben lassen, dass sie illegal Schnaps bis zu 50 Liter im Jahr brennen dürfen. Deswegen würde ich sehr gerne mal Schnaps brennen und das dazu noch in Rumänien.
Aber hast du noch nie gemacht?
Habe ich noch nie gemacht.
Das heißt, wenn du auf deine Lesung mit deinem Buch gehst, kaufst du vorher Schnaps ein?
Ich kaufe vorher Schnaps ein. Ich weiß natürlich jetzt überall, wo man in Europa was trinkt, aber selber machen nicht. Das darf man ja in Deutschland nicht so richtig.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also Liebesbrief schreiben, habe ich ganz viel Begeisterung gespürt. Image-Kampagne verlängere ich, könnte eine Herausforderung sein. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung, gibt es bei Wikipedia ja immer diesen Eintrag der jeweiligen Kommunen oder Städte. Und dann steht da, glaube ich, bei Längerich, wenn ich das richtig auf die Kette kriege, quasi Berühmtheiten des Ortes und in Verbindung gebracht mit Längerich. Da stehst du noch nicht. Also insofern.
Das könnte doch jetzt mal erfolgen. Das könnte doch jetzt mal passieren.
Ja. Oder dritte Möglichkeit, Schnaps brennen. Also wenn ich für eins entscheiden müsste.
Schnaps.
Dann gieße ich dir jetzt gleich mal ein Wasser ein und wir stoßen schon mal an. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Laura Nunziante ist zu Gast. Laura, dein Buch heißt Salute. Wir haben uns hier schon mal stilles Wasser eingeschüttet. Stößchen. Sagen wir.
Salute.
Wir sitzen jetzt am Tisch so weit entfernt voneinander, dass wir zwar trinken können, aber wir können nicht anstoßen.
Ich fühle aber die Nähe zwischen uns.
Also gegen den Plastikrahmen, nee, hört sich das auch irgendwie nicht so gut an. Du bist durch Europa gereist und hast mit ganz Europa Brüderschaft getrunken. Was von den Stationen war die europäischste Erfahrung?
Die ganzen Oststaaten war für mich das, also wenn du mich jetzt fragst, was Europa ist, dann muss ich sagen, dann war das Polen, dann war das die Ukraine, dann war das Rumänien.
Weil?
Die haben witzigerweise auch ein sehr starkes Nationalgefühl auch, das muss man auch schon dazu sagen, aber die haben eine ganz große Verbindung, gerade die junge Generation zu Europa, und die wollen Europa werden, weil sie eben die Werte nicht mit der älteren Generation teilen. Und ich habe das sehr viel beobachtet, auch Demonstrationen und so weiter in Bukarest, da wird ganz viel für liberale Werte gekämpft, und das ist hier so in den westlichen Staaten eher so ein bisschen laissez-faire, ja, wir haben ja so ein bisschen alles und so. Und da muss noch viel getan werden. Und da habe ich den Geist Europas am meisten gespürt.
Das heißt, wir sind so ein bisschen satt eigentlich, eher.
Wir sind satt und wir sind faul und wir glauben, das machen andere für uns, und wir sind noch nicht aufgewacht. Ja. Und weil bei uns eben schon viel gut läuft. Und dort, wo nicht so viel gut läuft, da hast du halt eher das Gefühl, da musst du noch viel tun, klar.
Hast du, also jenseits von den Debatten, die du dann auch geführt hast, hast du tatsächlich angefangen, mit den Leuten erstmal zu trinken, um die Zunge zu lösen, oder wie hat das funktioniert?
Ja, das war oft so, dass ich einfach wirklich so in Bars gegangen bin, da mich hingesetzt habe. Und wenn du als Frau alleine da sitzt, das muss man halt auch ganz klar so sagen, und Bier trinkst, wirst du halt auch manchmal angesprochen. Aber es war dann auch so, nach ein, zwei Bier hatte ich dann selber auch irgendwie den Mumm und bin dann auf Leute zugegangen, und es ging halt das meiste gegenüber den Alkohol, muss ich ganz klar sagen. Und dann wird auch viel geredet, dann wird sehr offen geredet, das kann ich dir sagen.
Machen wir ein Beispiel.
Also es wird leider auch manchmal ein bisschen negativ offen geredet. Also was ich dann immer irgendwann gemerkt habe, ist, dass die Zunge so gelockert ist, was ich in Polen ganz oft gemerkt habe zum Beispiel, dann bist du dann irgendwann der Nazi, ne? Dann kommen irgendwelche Nazisprüche und so weiter. Das kommt natürlich auch, aber es kommt dann auch viel Körperkontakt und dann
Nähe.
Nähe und
übergriffige Nähe.
Ja, das kam auch übrigens. Aber weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, so auch Meinungen, die ich gar nicht gerne höre und die ich auch nicht teile, die habe ich sehr viel gehört. Die ja vielleicht manchmal auch so im normalen Diskurs, wenn du nüchtern bist, vielleicht dich ein bisschen zurückhältst, die habe ich gehört. Und das war wichtig.
Also tatsächlich, weil es ein bisschen das Regulative löst. Ne? Wenn der Alkohol einmal da ist, so das Enthemmte, und dann sagen die Leute, keine Ahnung, ob sie es wirklich meinen, aber ein bisschen ungehemmter oder ein bisschen drüber, was sie denn denken.
Ja, und ich glaube, ich bin eigentlich der Meinung, dass da was dran ist, dass das auch die Wahrheit ist. Und ich glaube, genau, Alkohol ist einfach, deine Hemmschwellen werden ja komplett irgendwie ausgeschaltet und dein Langzeitgedächtnis. Und so hast du eher das Gefühl, ich kann mich jetzt mehr trauen. Und das war einfach so. Und das war für die politische Diskussion ganz ehrlich ganz wichtig für mich.
Hast du eher das Gefühl gehabt, es meint dich persönlich? Also ne, wenn jetzt einer zu dir sagt, Nazi, ist ja jedem klar, die können dich nicht persönlich meinen. Oder ist es dann eher so, ja, du Deutsche? Also in welcher, oder ist es gar keine dieser Schubladen?
Also jetzt gerade bei diesem Nazi-Thema, also ich habe mich da persönlich überhaupt nicht berührt gefühlt. Also das kennen wir ja als Deutsche, die durch Europa reisen, kennen wir das. Ich habe mich da überhaupt nicht berührt gefühlt, aber ich habe schon verstanden, worum es ging. Also es gab mal eine Szene in Krakau in einem Club, da kam ein junges Mädchen auf mich zu und meinte so, wir waren halt schon total dicht und dann meinte sie so, ja, I love you und so, auch wenn deine Großeltern meine Großeltern umgebracht haben, du Nazi und so. Und das fand ich extrem witzig und habe echt gelacht.
War es denn witzig gemeint?
Es war witzig gemeint, okay. Sie lachte auch und sie liebt mich ja. Sie sagt ja auch, ich liebe dich irgendwie, I love you. Und das sind so Sachen, die nehme ich dann auch nicht krumm und die kann ich schon nachvollziehen, weil wenn du in Polen, also Krakau ist nicht so weit von Auschwitz, wenn du dort aufgewachsen bist und eine familiäre Geschichte, also ich muss das abkönnen, sage ich mir immer. Ich muss es abkönnen und ich muss dann natürlich gegenhalten im Sinne von, hey, das ist nicht mehr unsere Generation, aber ja.
Hast du kombiniert, also sagt, hey, ich gehe abends trinken und Party machen und mache aber auch tagsüber in Ruhe dann vielleicht mal den Besuch in Auschwitz oder hast du eher nur das eine getan?
Ja, ich habe, genau, richtig. Ich habe so Besuche oder Historisches, um einfach mal so den Vibe der Stadt zu bemerken, das habe ich dann über Tag getan. Auschwitz sehr bewusst ohne Kater, aber sonst auch immer sehr arg verkatert. Aber das habe ich dann über Tag gemacht und dann abends halt wirklich nur, ging es nur um Gespräche. Also ich habe Vollzeit gearbeitet, muss ich dazu sagen.
Du hast ja in London studiert, du hast da 3 Jahre auch gelebt und hast da auch eine Station eingelegt. Hattest du noch das Gefühl, keine Ahnung, da noch was retten zu können? Das war, glaube ich, nach Brexit-Entscheidung, dass du da warst, ne?
Ja, das war sehr naiv von mir. Ich dachte das wirklich. Also klar, die Entscheidung war, ich bin aufgewacht, ich habe es gesehen, ich war echt todtraurig und viele meiner Freunde auch. Also ich glaube, dass viele Europäer allgemein sehr traurig waren.
Das glaube ich auch.
Sehr emotional fand und ich habe echt gedacht, ich fahre da jetzt hin, ich habe da Freunde, ich muss mit den Leuten reden und ich habe da gemerkt, wow, da gibt es Leute, die meinen das komplett ernst. Und da habe ich so gemerkt, okay, das war's, verloren. Klar konnte ich das nicht kitten, das ist ja Quatsch, das ist ja Klamauk, aber ich habe schon gedacht, hey, ich will die Gründe verstehen und vielleicht ist da noch was, aber es war sehr schwierig, das mitzubekommen, dass es echt war.
Wenn du die Leute auch getroffen hast, mit denen du studiert hast, das heißt, die sind auch alle zu den Urnen gegangen und haben gegen den Brexit gestimmt, weil man ja immer gesagt hat, gerade die junge Generation in England hat oder in UK hat sich dann auch darüber beschwert, dass sozusagen ihre Zukunft aufs Spiel gesetzt wird.
Ja, es gibt aber auch den Fall, es gab viel den Fall, dass die Jungen gar nicht gewählt haben. Also ich habe da selber auch Beispiele aus meinem Freundeskreis, die... Das ist ein bisschen das englische Verständnis von Politik. Also es wird viel gemeckert, aber es wird da nicht gewählt. Also es ist schon eine Politikverdrossenheit, die hat mich schon sehr gestört. Habe aber auch eine Freundin, die gesagt hat, nee, ich bin für den Brexit, nicht für, wegen der Migranten, sondern weil ich die Unabhängigkeit liebe als Europäer, interessanterweise. Und da gab es beides, da gab es viel. Aber es gab auch viele Leute, die nicht gewählt haben. Und London ist natürlich die Hochburg gegen den Brexit gewesen, ja, wo ich dann war.
Hast du für dich irgendwann mal, das kann man in deinem Buch auch nachlesen, deine Mama ist Deutsche, dein Papa ist Italiener und du hast, hast du vorhin auch gesagt, vor der Sendung urgroßväterlicherseits sozusagen noch polnische Wurzeln. Sprichst du die Sprachen, sodass es dir den Zugang irgendwie ein bisschen erleichtert?
Si, si, parlo italiano. Ja, ich rede auf jeden Fall Italienisch. Ich rede Polnisch, Nastrovi und so, Polnisch gar nicht. Ich hatte gerade im südlichen Bereich mit Italienisch total den Vorteil, auch in Portugal und so. Natürlich ist Portugiesisch auch nochmal anders als Spanisch, aber viele Dinge verstehst du halt, wenn du Italienisch sprichst. Natürlich konnte ich sehr gut Englisch. Deutsch, witzigerweise, im Osten... Kein Problem, waren viele Leute, die eben Deutsch reden, noch aus der Vergangenheit und so weiter. Viel aber auch, was gar nicht, also wenn ich dann weiter, ich bin dann ja weiter irgendwie Transnistrien, Russland mit der transsibirischen Eisenbahn, da wurde dann viel über irgendwie Hand und Fuß und Schachspielen und so geregelt. Es gab Möglichkeiten, miteinander zu sprechen.
Gibt es sowas wie eine schlechteste Erfahrung auf dem Trip?
Ja, schlechteste Erfahrung. Mir fällt jetzt ganz spontan, also meine Synapsen kommen da immer zusammen, wenn ich daran denke, wie viel Sexismus doch noch in Europa herrscht, was ja ein großer Wert ist oder wo viel gegen angekämpft wird in allen europäischen Ländern. Aber es war immer so, dass wenn ich als Frau trinken war und dann bin ich ja auch mit irgendwelchen Männergruppen ins Gespräch gekommen, das war alles sehr offen und sehr lustig und am Ende war ganz klar, ich muss jetzt mit einem nach Hause gehen. Und wenn ich dann gesagt habe, Alter, was willst du? Oder mache ich jetzt nicht. Dann war immer so wie, hä, was, du trinkst hier, du bist alleine, was ist denn hier los, was machst du hier?
Also die Schublade ist sehr weit offen.
Die Schublade ist sehr weit offen und das wunderte mich, weil das ja eigentlich eine große Diskussion in allen europäischen Ländern ist, in vielen.
Aber das heißt, da ist die MeToo-Debatte nicht angekommen, das ist egal? Oder?
Die war da ja zu dem Zeitpunkt nicht so groß, aber es war, ich glaube, viele reden nach vorne raus für Frauenrechte und hintenrum, wenn sie gesoffen haben und dann mal eine schöne Frau sehen, denken sie sich, ja komm, aber am Ende will die das sowieso.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Laura Nunziante ist zu Gast. Du hast dich durch Europa gesoffen, um Brüderschaft zu begründen und damit Europa zu erklären. Welches alkoholische Getränk hast du nicht gemocht?
Ich konnte irgendwann Gin Tonic nicht mehr sehen. trinke ich jetzt auch nicht mehr. Also in ganz Europa wird Gin Tonic gesoffen. Ich trinke ehrlich, also gar nicht mehr, ist auch Quatsch. Aber so Gin Tonic war mir dann irgendwann so zu bitter und irgendwie war das so. Das ist so das Universalgetränk der Europäer und das war leider jetzt, wenn man
das mal symbolisch sehen.
So, ja, das ist genau das. Ja, genau das ist es. Das konnte ich nicht mehr haben dann irgendwann. Das konnte ich nicht mehr ertragen.
Hast du Grenzen für dich definiert, um zu sagen, keine Ahnung, am Anfang 2 Gin Tonic oder ich mach mal bei 3 Bier eine Pause, damit du so in Control bleibst?
Leider nicht. Das ist auch der Grund, warum ich nach Schreiben dieses Buches irgendwie eine Alkoholpause vor einem halben Jahr gemerkt habe. Also ich war jetzt nicht irgendwie Alkoholikerin, aber ich habe schon gemerkt, so boah, oder was hast du da gemacht? So, weil ich weiß nicht, wenn man ein bisschen ein offener Mensch ist und gerne feiert, hast du irgendwann das Gefühl, so die Grenzen, du trinkst dann noch einen und noch einen, mir fehlt ja so die Impulskontrolle. Das habe ich über mich selber gelernt, das war nicht Thema des Buches. Und wobei, ich meine, ich habe auch viele Sachen dann dadurch vergessen. Klar, für die Arbeit war das nicht so förderlich. Dann wusste ich teilweise nicht mehr, boah, was.
Hast kein Aufnahmegerät dabei gehabt?
Nee, ich habe dann versucht, Notizen zu machen, konnte ich alles nicht mehr lesen. Also ich habe dann viel so aus der Erinnerung heraus. Und natürlich in so einem Buch ist natürlich auch viel dramaturgisch, ne, knifflig so ein bisschen aufeinander geschoben. Also nicht jeder einzelne Satz wurde auch so gesagt. Ich habe dann so grob natürlich auch so die Stimmung einfach nochmal so weiter aufgeschrieben.
Hast du ein Ereignis oder Erlebnis, von dem du sagst, das ist dir am meisten in Erinnerung geblieben, weil...
Ich würde jetzt gerne länger nachdenken, aber dann immer so, soll ich? Ich habe so Synapsen, die dann immer so tanzen und dann fällt mir immer so eine Sache ein. Also ja, mir ist jetzt was eingefallen. Das war gar nicht betrunken. Da habe ich an der Gracht in Amsterdam gesessen und da ist eine ältere Frau, so 50, Mitte 50, ist zu mir gekommen und hat sich mit mir unterhalten und hat dann total über Touristen abgelästert. Aber sie wusste ja, ich bin auch Touristin. Ich
wollte gerade sagen, das ist ein schöner Subtext.
Und dann, da will ich eigentlich auch nur mit klar machen, dass die Leute, ich habe anscheinend eine Ausstrahlung, weil sie kam zu mir, sie hat mich nicht beschimpft, sondern sie hat mir das erklärt und sie hat eigentlich ganz interessant, sehr pointiert in einem Gespräch mir erklärt, was das Problem in Europa eben auch ist, also dass der Tourismus und dass die steigenden Mietpreise dadurch, dass das auch der Neoliberalismus, also viele Dinge, die sie gesagt hat, hat sie mir eigentlich ganz gut erklärt als ältere Frau, warum Europa gerade auch so strauchelt. Das fand ich einen ganz tollen Moment und das war gar nicht mit Alkohol, das war an der Gracht mit Cappuccino, auch total unniederländisch, aber gut, ja.
Wie lange habt ihr da gesessen? Also steht ihr da nach 10 Minuten auf, ich habe dir jetzt die Welt erklärt, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, oder?
Nee, wir haben echt eine Stunde oder so, die hat mich dann auch eingeladen zu irgendeinem Volksfest und so weiter, also wir haben sehr, sehr gut miteinander gesprochen und ich glaube, das hat auch nur funktioniert, weil ich durchaus gewillt war, zuzuhören. Also ich hätte auch direkt reinbrechen können und sagen können, hör mal, aber es gibt so viele Vorteile und so weiter. Aber so als schreibende Person musst du halt manchmal, also das heißt nicht schlucken oder nicht widerständisch sein, musst du auch, aber du musst auch zuhören und versuchen, du musst deine Charaktere verstehen. Und das ist in dem Moment gelungen, wir hatten eine Ebene, obwohl ich die verhasste Touristin war.
Aber das geht dann, obwohl du vorhin gesagt hast, Impulskontrolle bei Alkohol ist schwierig. Jetzt könnte ja genau da die Impulskontrolle auch wieder versagen und du gehst rein und sagst, kannst du nicht sagen.
Ja, ich glaube, ich war da ja nüchtern in dem Gespräch. sie hat jetzt auch nicht sowas gesagt, wo ich jetzt dachte, sie hat jetzt nicht irgendwie gesagt, alle Schwarzen müssen hier raus oder so. Ne? Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, da ist eine Grenze. Aber sie hat schon Dinge gesagt, wo ich dann einsteigen konnte. Ich habe sie dann gefragt, ja, aber woher kommt denn deine Angst und so weiter? Das ist ja dann nur die Impulse so ein bisschen in eine Richtung schrieben, dass ein Gespräch passieren kann. Das geht schon, ja.
Du hast das vorhin schon angedeutet, das Gefühl gehabt, dass der Alkohol elementarer Bestandteil war, dass der wichtig war? Also und jetzt zum Saufen aufzurufen, aber weil es eben enthemmt.
Das dürfen wir hier ja nicht machen.
Ja, selbst hast du im Subtext schon 7-mal gemacht.
Ja, wie meinst du das jetzt wichtig? Also meinst du, um dieses Projekt zu realisieren, um Europa zu...
Oder weil du sagst, du kommst nur dann eigentlich an die Leute dran, weil es ein Türöffner ist, weil es ein Enthemmer ist, weil du auch das eigentlich, keine Ahnung, das sehen und erfahren willst.
Ich glaube schon, dass das sehr wichtig war, weil ich wollte kein Buch schreiben. Ich wollte eben nicht dieses politisch Korrekte, also ich mag politische Korrektheit, nicht falsch verstehen bitte, aber ich wollte nicht diese Meinung, die du überall in jedem Zeitartikel und süddeutschen Artikel liest. Ich wollte nicht diese Extreme, so entweder du bist total der Nazi oder rassistisch oder du bist total liberal und offen. Also ich wollte eben diese Zwischentöne und manchmal auch ein paar Sachen, die drüber waren. Weil wenn du Europa kennenlernen willst, dann musst du dir ja auch anhören, was die Leute zu sagen haben. Und da waren viele nüchtern halt eben sehr gehemmt. Und da muss ich echt sagen, wenn du noch auf der Tanzfläche bist und dann hier noch ein Schnaps und noch ein Schnaps und du fragst die Leute, die erzählen dir alles. Das fand ich schon sehr, sehr wichtig.
Das heißt aber, die Gespräche haben dann sozusagen auch beim Tanzen an der Bar stattgefunden. Es ist dann nicht so im Sinne von, jetzt gehen wir mal eine rauchen und gehen raus und quatschen dann.
Nee, das war gar nicht so geplant. Also es war so das echte Leben. Du bist halt mal redest du da an der Bar, mal gehst du raus, eine rauchen, ja, aber du bist ja mal auf der Tanzfläche und unterhältst dich da bei lauter Musik. Hinter dir irgendwie die Leute, keine Ahnung, tanzen und knutschen und dann redest du trotzdem irgendwie weiter. Das war alles mit drin. Das war eben das, was wir jedes Wochenende so machen.
Jetzt haben wir ja im Subtext schon 7-mal zum Saufen aufgerufen. Wie kriegen wir die hin wieder ins Boot, die, wie ich zum Beispiel, keinen Alkohol trinken?
Nein, ja. Das hätte ich jetzt von dir gar nicht erwartet.
Habe ich schön bis jetzt gerade noch aufgehoben, die Information.
Das hat ja sowas Kleinbürgerliches, aber ja. So wirkst du jetzt gar nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Negative reagieren soll. Ich lasse es mal so gehen.
Lass es einfach mal so stehen.
Ich lasse es so gehen. Also wie kriegen wir die ins Boot, die...
Witzigerweise haben viele Menschen dieses Buch gelesen, die nicht trinken, aber die waren davon sehr, ich glaube, dass dich zieht ja dann immer das an, was du auch selber nicht hast und tust. Also ich glaube, es macht sogar sehr viel mehr Sinn, jetzt nur auf das Buch mal kurz bezogen, das dann zu lesen, wenn du, du willst ja dieses Abenteuer dann durch Literatur irgendwie kriegen. Ich glaube, ins Boot holen, die kannst du die nicht trinken, ja wobei, wenn du nicht trinkst, dann bist du ja von der Persönlichkeit her schon relativ offen, oder? Du brauchst ja den Alkohol nicht.
Ich hoffe.
So, deswegen glaube ich schon, dass es da auch möglich ist, Diskurse zu führen. Ich habe jetzt diesen Weg für mich gewählt, aber das heißt natürlich nicht, ist natürlich klamaukig zu sagen, damit retten wir jetzt Europa.
Nein.
Na, aber es ist schon so, dass die junge Generation, die Erasmus-Generation, die angesprochen ist, jetzt Europa irgendwie mal in den Griff zu bekommen, die geht halt gerne tanzen, feiern in Barcelona, Helsinki und Amsterdam. Und da kannst du natürlich viele mitreißen.
Beste Party war wo für dich?
Transnistrien.
Hilf uns, liegt wo?
Das liegt in Moldau, in der Republik Moldau. Ist ein abtrünniger Staat, der sich ganz lange schon an Russland anschließen lassen will. Und die Hauptstadt ist Tiraspol und da ist es ganz interessant. Da ist eine Karaoke, da ist eine Riesenstraße und da sind ganz viele Panzer aufgestellt und Soldaten. Und das ist eine Karaoke-Bar nach der nächsten. Und ich bin dann da rein und habe mich dann an die Bar gesetzt. Und es war Mittwochabend, es war komplett leer. Und ich schwöre dir, ab Mitternacht ging es richtig ab. Also dann kamen plötzlich 300 Leute rein, dann wurde irgendwie gesoffen wie die Sau und dann wurde getanzt und gesungen und irgendwelche russischen Schlager und keine Ahnung. Ich habe dazwischendurch immer irgendwie Amy Winehouse und so weiter gesungen. Und das ging richtig ab. Kann ich nur empfehlen. Tiraspol kann man sehr gut feiern.
Idee entstanden für das Projekt ist wie?
Mehrere Faktoren. Also es war so, dass ich schon selber sehr viel durch Europa gereist habe und selber sehr viel gesoffen habe in meinem Leben und verstanden habe, was das anrichten kann mit Menschen. Im positiven und im negativen
Absolut,
Sinne.
Natürlich.
Und habe dann so gewisse Teilinformationen, habe mich da so ein bisschen eingelesen und habe gewisse Teilinformationen rausgefunden. Zum Beispiel, dass Moldau zum Beispiel auch eine der ältesten Weinanbaugebiete der Europas hat und fand das total spannend und habe dann halt auch nochmal diese Schere gezogen oder diese zusammengezogen, ja Europa, wer sind die jungen Europäer, was machen die gern, die gehen feiern, die sind verbunden, die lernen sich kennen, es gibt ja ganz viele Erasmus-Babys und so weiter, die sind auch durch Partys entstanden. Und da habe ich gedacht, okay, wenn du Europa verbinden willst, musst du irgendwie diese Dinge zusammenbringen und Alkohol und was macht der Alkohol, was macht Europa und habe dann so auf diesen Reisen immer mehr daran gedacht und ich wollte halt endlich auch mal ein Buch veröffentlichen und dachte, das ist ein populäres Thema, das kann man gut bringen.
Deshalb auch der Titel, ne? Salute, Laura Nunziante, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Laura, ich mache mir ja Sorgen so ein bisschen. Du musst uns einmal erklären, wie du vom Alkohol jetzt wegkommst. Du hast vorhin schon angedeutet, ein halbes Jahr hast du Pause gemacht.
Du machst dir Sorgen um mich?
Ja, ein bisschen.
Ich brauchst dir keine Sorgen machen,
ist gut,
ich schaffe
das
schon. Das war's. Nein. Ich wollte sagen, ja, was soll ich dazu sagen?
Da brauchst du jetzt gar nicht so in den Widerstand gehen.
Kannst du das nicht ein bisschen sozialpädagogischer ein bisschen
formulieren? Du, was macht das denn mit dir, dieser Anteil?
Ja, was stellt das in mir an? Also ich
fühle da mal rein.
Ich fühle da jetzt mal rein und ich muss sagen, also ich empfinde das so, dass ich sag mal so, also es ist jetzt, um das mal nicht so bierernst zu beantworten.
Da haben wir's.
Muss ich schon sagen, es gab Momente, wo ich selber auch gesagt habe, so ey, pass mal ein bisschen auf
Pause.
Und so, klar. Deswegen auch diese Pause, es war nie so ganz, aber ich habe halt gemerkt, was halt wirklich ja auch, um jetzt mal auch mal darauf hinzuweisen, dass Alkohol natürlich auch Risiken hat, das ist halt alles nicht nur lustig. Ich habe auf meiner Reise viele Menschen kennengelernt, die aus Alkoholikerfamilien kommen und das ist dann auch selber viel gesoffen haben und so. Und das ist eben auch eine europäische Geschichte. Auch in vielen europäischen Ländern, wo Arbeiterbewegungen entstanden sind, die mussten vom Alkohol weggebracht werden und so weiter.
Das hat ja auch was mit Gönnen zu tun, ne? Jetzt kann ich mir das gönnen, ich habe was verdient, jetzt trinke ich eben auch
genau, das hat so eine, genau, richtig. Ja, und das ist halt so ein Belohnungssystem, was natürlich total fatal ist. Ich selber muss halt eben sagen, wenn du dir jetzt Sorgen um mich machst, brauchst du keine Sorgen machen. Ich habe das selber ganz gut im Griff, aber ich würde so eine Reise, glaube ich, nicht nochmal machen.
Wie lange warst du insgesamt unterwegs?
Mit Unterbrechung würde ich schon sagen, ja, fast ein Jahr oder so. Da kommt natürlich noch dazu, dass ich in einigen Ländern ein bisschen länger gelebt habe auch.
Welche?
Also in Italien habe ich ja Familie und habe in Modena zum Beispiel ein halbes Jahr gelebt. Mhm. Dann war ich auch mal, klar, in England habe ich sehr 3 Jahre gelebt, aber da war ich dann ja nochmal und so weiter. War ich teilweise irgendwie in Bukarest, war ich mal einen Monat oder so. Also gelebt kann man jetzt nicht sagen, aber ich war da schon länger vor Ort.
Jenseits von der Erlebnisebene, die ja so eine Mischung ist, das kann mal lustig sein, mal skurril, vielleicht auch mal doof. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das hast du entweder über dich gelernt oder was so an grundsätzlichen Erkenntnissen über Europa, wo du nochmal sagst, ah, das ist eigentlich das, was man so mitnehmen muss?
Ich habe über Europa eine ganz tragische, es ist eigentlich fast eine griechische Tragödie. Also ich habe halt gemerkt, dass junge Europäer extrem einen wachen Geist haben, dass sie Dinge ändern wollen, dass sie Diskurse führen wollen. Sie wollen, aber sie können nicht, weil sie eben mit diesem Gedanken aufgewachsen sind, man da, also sehr regelkonform. Da fehlt so ein bisschen der Widerstand und das sieht man ja auch zum Beispiel, wenn eine europäische Bewegung, ja letztlich auch die Antifa oder so, dann wird aus der eigenen neoliberalen Riege, in der ich mich zum Beispiel befinde, aus der Juppie-Riege, wird dann gesagt, ja, aber du, das darf man nicht. Und ich glaube, dass der Widerstand dieser Generation eben aberzogen wurde. Und das fand ich sehr tragisch, weil das eben die Generation mit dem meisten Wissen, eine sehr intelligente Generation ist, die sehr viel bewegen könnte und sehr viel bewegen will, aber ihnen fehlt nochmal dieser Bums so am Ende, weil sie es nicht dürfen. Und das war eine Erkenntnis.
Länderübergreifend?
Das fand ich sehr länderübergreifend, wobei, wie gesagt, das im Osten ein bisschen ausgeweicht wird. Da gibt es das durchaus auch, aber da merkst du schon, da gehen die Leute noch auf die Straße, auch wenn wir das hier nicht so mitbekommen. Also in Bukarest, diese eine Sache, da waren eine halbe Million junge Hipster waren auf der Straße mit ihren Smartphones und haben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, haben ihre Handys in die Luft gehalten, hier guckt uns an, als diese Korruptionsgesetz irgendwie durchgestampft werden sollte. Und ich finde, das ist schon übergreifend. Europa hat da schon sehr viel noch zu machen, was das angeht. Das war eine Erkenntnis, die Erkenntnis habe ich auch über mich getroffen. Da bin ich genauso wie die anderen. Ich will gar nicht sagen, dass ich da besser bin. Das tut mir selber auch sehr weh, dass ich da nicht mehr gemacht habe.
Sinne von bis jetzt nicht auf die Straße gegangen?
Ja, also
sozusagen.
Schon, klar bin ich mal auf die Straße gegangen, aber habe dann auch immer so, ne, schön, ne, so von 12 bis 14 Uhr und das alles in geregelten Bahnen. Ich möchte hier jetzt
und
auch nicht über was aufrufen.
Zwischen zwei Vorlesungen.
Und zwischen zwei Vorlesungen, genau. Und habe selber gemerkt, mir fehlt da selber irgendwie noch so ein bisschen was. Meine Idee war, mit jungen Leuten zu saufen. Das ist alles, was ich zustande gebracht habe. Was soll ich dazu schon sagen.
Aber vielleicht kann daraus noch was anderes entstehen. Aber wie geht das? Was ist der nächste, erste, weitere Schritt?
Ich glaube, der nächste, das ist jetzt echt eine Frage, ob ich die beantworten kann.
Ja, für dich vielleicht einfach. Muss ja nicht als generelle Weisheit formulieren.
Ich mag ja so generelle Weisheiten.
Ja, da machen generelle Weisheiten.
Mach ich jetzt, generelle Weisheiten. Also der nächste Schritt wäre eine übergreifende Organisation und zwar eine, die vorweg weggeht, irgendwelche Europaflaggen in die Luft zu halten und zu sagen, hey, wir sind für Europa. Also es muss junge Leute geben, die sehr viel politisches Wissen haben, die ein Programm aufstellen, was detailliert ist und nicht nur, wir lieben Europa, das war's. Und ich glaube, da muss halt lokal ganz, ganz viel gemacht werden. Ich glaube, dass wir jungen Leute sehr, sehr viel auch mit den älteren Generationen sprechen müssen und denen ganz klar sagen müssen, so Leute, die läuft so nicht mehr. Brüssel muss komplett, jetzt wird's krass. Brüssel muss komplett umgestellt werden, ist mir auch viel zu alt und viel zu verkopft.
Und was kommt dann da stattdessen hin?
Brüssel kommt?
Weil, ja, genau,
alle Anzugträger raus, großer Individualismus, junge Frauen finde ich sehr, sehr wichtig, die haben ganz tolle Ideen. Ich glaube, junge Studenten, ich finde also, es muss da halt mehr so ein bisschen von diesem, Europa ist sehr, sehr konform und für mich sehr spießig.
Auch sehr glatt in dem Sinne.
Ja, also was so Gesetze angeht zum Beispiel, da wird sich immer sehr viel aufgeregt, dass irgendwie die kleinsten Details irgendwie nur
gereguliert sind.
Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde es aber auch ein bisschen schwierig. Natürlich finde ich es toll, wenn überall in Europa umsonst telefoniert wird, aber da hört der junge Europäer halt auf zu denken. Also da kommt halt progressives gar nicht mehr muss aus der eigenen Riege kommen. Das progressive Denken kommt nicht von den älteren Herren, die da sitzen. Digital, ja, wird immer mehr gemacht, aber das ist auch nicht alles. So.
Aber heißt das auch Gang in die Institutionen antreten, dann zu sagen, also keine Ahnung, dann braucht es junge, intelligente Frauen, die sagen, dann gehe ich eben nach Brüssel ins Parlament, damit das da anders werden kann? Also,
ja, total. Also da müssen die Türen halt auch mehr geöffnet werden. Also ich habe auch das Gefühl, jetzt geht es an die Erziehung, da muss aber auch darauf hinerzogen werden, ja, ich bin jung, ich kann das. Ich sollte nach Brüssel gehen.
Jenseits von diesem Plan, nach Brüssel zu gehen, wenn du dir von den Städten und Ländern, in denen du jetzt warst, eine zum Leben aussuchen könntest, Lieblingsort wäre? Und warum?
Also, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Italien, aber ich würde nach Italien gehen. Ich würde immer nach Italien gehen. Neapel.
Weil?
Also einmal kommt meine Familie daher, einmal ist da ein Vulkan, da gibt es keine Regeln auf der Straße. Und da wird die Politik noch von den Menschen gemacht, würde ich jetzt fast sagen. Und das finde ich, da ist auch die Mafia, das ist natürlich auch nicht so ganz dolle. Aber ich habe noch nie so eine Stadt in meiner kleinen Laufbahn gesehen und würde immer nach Neapel gehen, weil da alles anders ist. Ja.
Sagt Laura Nunziante, würde nach Neapel gehen, hat das Buch Salute geschrieben, mit ganz Europa Brüderschaft getrunken. Und wie das funktioniert hat, davon hat sie uns heute Abend erzählt. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Laura.
Es war so schön, danke schön.
Sehr gerne. Ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.